Ich freue mich jetzt sehr über einen Podcast mit Ernst Hutter. Wir kennen uns ja doch nun auch schon, sage und schreibe, über 20 Jahre, lieber Ernst. Schön, dass wir uns mal ein bisschen noch über deine Musikkarriere auch unterhalten dürfen. Da habe ich auch noch ein paar Fragen offen. Aber zunächst mal, um auf die Obergreiner zu sprechen zu kommen, du warst das erste Mal jetzt im vergangenen Sommer in Begunje. Wie hat es dir dort gefallen? Welche Assoziation, Musik, Landschaft hast du mitgebracht aus dieser Region?
Ja, hallo Edi, freue mich auch sehr, mit dir jetzt hier ein Gespräch führen zu können. Und jetzt komme ich gleich ins Schwärmen, wenn du mir diese Frage gleich natürlich am Anfang stellst. Ich habe selbstverständlich, wie viele unserer Zuhörer, wahrscheinlich schon ganz viel gehört von der Familie Außenick und ganz viel auch erfahren über die Geschichte der Original-Oberkreiner, aber wie ich das erste Mal dort war, war schon ein ganz tolles Erlebnis. Ich glaube, dass man immer, wenn man vor Ort ist, die ganzen Geschehnisse, die ganze Geschichte und viele Dinge, die man schon gelesen hat, gehört hat, nochmal ganz transparenter für einen klar werden. Und bei mir war das auch ganz, ganz deutlich, wie ich dann vor dem Elternhaus stand, für der Familie Außenick, wo ich die Umgebung drumherum gesehen habe, wurde mir schon vieles klarer. Und dann natürlich vor allem auch im Zusammensein mit Sascha und mit Gregor und seiner Familie hat man dann schon einen richtigen Einblick bekommen in diese grandiose Geschichte und in die Menschlichkeit auch dieser Geschichte. Und das ist etwas, was mich sowieso immer sehr fasziniert.
Lass uns auch mal noch in deine Musikantengeschichte ein bisschen Einblick bekommen. Beim Sascha natürlich, der Opa und auch der Papa, der Gregor, als große Einflussgeber. Bei dir war es ja auch der Vater. Wir haben nicht umsonst den Marsch Gloria Patri immer wieder im Programm. Eine Dankbarkeit dem Vater gegenüber, der auch dir die Tore zur Musik aufgemacht hat.
Ja, genau so war das. Also auch bei uns war natürlich die Familiengeschichte der Familie Hutter sehr von Musik geprägt, aber nicht im professionellen Sinne. Mein Vater war ein begnadeter Handwerker, der konnte eigentlich fast alles machen, was man sich vorstellt. Und in jeder freien Minute hat er sich um Musik gekümmert. Wahrscheinlich war er im Herzen auch ein Profimusiker, aber nicht in der Ausbildung. Und er hat mir eigentlich vor allem die Liebe zur Musik mitgegeben, die Liebe zum Detail, auch den, ich glaube auch sehr viel habe ich von ihm gelernt, wenn es darum geht, sich persönlich in etwas ganz konsequent einzubringen, was einen interessiert. Das hat er als Handwerker gemacht, das hat er eben auch als Hobbymusiker gemacht und hat mich in der Hinsicht sehr, sehr geprägt bis heute.
Das heißt, der kleine Ernst kam irgendwann mal zum Musikverein, zur Musikkapelle?
Genau.
War denn das Tenorhorn zuerst da oder die Posaune? Das Huhn oder das Ei?
Der Vater hat die Musikkapelle über 30 Jahre geformt, geleitet, hat alle Jugendlichen selbst ausgebildet, von Klarinette bis zur Tuba.
Welcher Musikverein war das für alle, die weiter weg zu Hause sind?
Das war am Bodensee oder hier im Allgäu zwischen Lindau und Wangen, die Musikkapelle Rockenzell.
Rockenzell.
Die war auch in seiner Zeit auch sehr bekannt und ist heute auch noch als gutes Amateurorchester bekannt. Und dort hat er mir erstmal eine Klarinette gegeben.
Oh, der ja. Vater wusste, warum.
Sagst du als Klarinettist natürlich.
Natürlich.
Ja, ich glaube, ich war einfach zu klein, wo er mir das erste Instrument gegeben hat, um etwas anderes in die Hand zu drücken. Und dann durfte ich, da bin ich heute auch noch sehr froh drüber, erstmal ein paar Jahre auch Akkordeon lernen. Und das hat mich schon auch musikalisch sehr geprägt. Und mit 12 Jahren hatte ich dann einen Tenorhorn zuallererst bekommen und dann kam so immer mehr die Posaune und mit der Posaune war natürlich dann, sind die Tore Richtung Professionalität aufgegangen und Studium und das war dann mein Instrument, das ich dann in Stuttgart studiert habe und natürlich auch, was für mich bis heute neben dem Tenorhorn das bestimmende Instrument ist.
Wir wissen natürlich von dir, da kam der Jazz, da kamen Erwin Lehn und seine Ensembles, kann man ja sagen, Tanzorchester, ja. Südfunk-Tanzorchester und so weiter ins Spiel. Dadurch natürlich auch schon der erste Berührungspunkt zu und mit Ernst Mosch. Erzähl uns mal, wie hat sich das genau zugetragen bei dir damals?
Na, das ist eine ganz, ganz spannende persönliche Geschichte von mir. Und man kann natürlich da auch die Geschichte der Egeländer richtig transparent eigentlich erzählen. Ich bin mit 20 Jahren nach Stuttgart zum Studium gekommen, Posaunenstudium, an der Musikhochschule in Stuttgart. Und dort gab es eine Big Band, die Professor Erwin Lehn geleitet hat. Und Erwin Lehn war ja seit 1950, also direkt nach dem Krieg, der Leiter des Südfunk-Tanzorchesters in Stuttgart. Und ich wusste allerdings auch schon als junger Student natürlich ein bisschen über die Egerländer Geschichte Bescheid, wusste schon, dass Ernst Mosch auch in dieser Band schon gespielt hat. Und es hat sich dann einfach so ergeben, für mich heute immer noch eigentlich ein Glück, oder vielleicht ist es auch kein Zufall gewesen, egal wie, auf jeden Fall hatte der Erwin Lehn auch wirklich einen musikalischen und menschlichen Nahen an mir gefressen. Und ich bin bei ihm auch als Student gleich irgendwie auf die Liste gekommen, derer, die im Südfunk-Tanzorchester immer wieder zur Aushilfe spielen durften, als Studenten schon. Und dann habe ich dann dort bei meinen allerersten Jobs mit dem Südfunk-Tanzorchester natürlich einige der Kollegen noch kennengelernt, die mit Ernst Mosch damals in den 50er Jahren die Egerländer genau dort beim Süddeutschen Rundfunk gegründet haben.
Haben die zu der Zeit noch bei Mosch auch gespielt, parallel?
Ja, genau. Die haben parallel in beiden Orchestern gespielt. Also beim Südfunk-Tanzorchester und auch bei den Egerländern war zum Beispiel Fritz Daudl, Manfred Hofbauer, zwei ganz legendäre Saxophonisten und Holzbläser. Oder Lubomir Janina, der legendäre tschechische Flügelhornist und Trompeter, der in beiden Orchestern damals gespielt hat.
Und auch eine schöne Solokarriere als Lubomir noch gemacht hat.
Grandioser Kollege auch gewesen von mir. Und die wussten natürlich dann auch ziemlich bald, dass ich auch Tenoren spielen konnte. Ja? Weil es gab beim Süddeutschen Rundfunk noch ein anderes Orchester, was für mich sehr interessant war, was sehr SWR heute leider nicht mehr beschäftigt, nämlich ein Blasorchester unter der Leitung von Kurt Rehfeld. Und in diesem
Stuttgarter Blasmusik hießen die damals, genau, glaube ich. Ja.
Und in diesem Blasorchester hat sich alles versammelt, was vom Radio-Sinfonieorchester, von der Big Band oder aus der freien Szene eigentlich für ein Blasorchester interessant war. Da war der Willi Freivogel dabei, ein ganz legendärer Flötist aus dem Radio-Sinfonieorchester. Oder auch der Enrique Crespo hat da mitgespielt. Ja, aber auch die Jungs, die ich gerade eben zitiert habe von der SWR, von damaligen Südfunk-Tanzorchester noch. Und so bin ich als junger Musiker genau in diese Szene eigentlich automatisch aufgenommen worden, sodass dann der nächste Schritt irgendwann ein Anruf von Ernst Mosch für die Egerländer eigentlich schon relativ bald vorgezeichnet war.
Das heißt, der Ernst Mosch hat selber angerufen? Das Telefon hat geklingelt und es hieß, hier ist Ernst Mosch?
Nein, damals noch nicht gleich. Solche Dinge hat er schon immer von seinem Manager machen lassen.
Okay.
Das hat der Herr Wolf hat angerufen damals, der Elmar. Elmar Wolf, genau. Elmar Wolf war zu dem damaligen Zeitpunkt noch sein
Manager.
Manager und der Partner im Verlag. Und der Elmar hat damals, glaube ich, angerufen. Und dann natürlich im Studio habe ich dann Ernst Mosch gleich persönlich gesehen.
Du hast mir mal erzählt, diese erste Produktion, du bist von einer Studioproduktion damals ja angefragt worden, da musstest du dich noch vom Instrument her ein bisschen entweder durchsetzen oder umstellen. Ich weiß es nicht mehr genau, erzähl du die Geschichte.
Das war ganz spannend. Also in der Zeit, über die ich gerade vorher geredet habe, wo ich diese ganzen Kollegen im Umfeld auch um die Egerländer und die Südfunk-Tanzorchester kennengelernt habe, bin ich auch im Studio öfters mit Freek Mestrini gewesen. Also nicht mit den Egerländern, sondern mit Freek einfach als Instrumentalist. Und ich habe damals ein dreiventiliges Pumpventil-Euphonium gespielt, also ein Pirini-Euphonium. Und die Kenner wissen natürlich, dass bei den Egerländern immer nur Dreiventil-Tenorhörner gespielt wurden. Und das wusste Ernst Mosch ja nicht. Der hat nur die Aufnahmen gehört. Das war natürlich auch mit der Grund, warum man mich anrufen ließ damals von Elmar Wolf, weil er diese Aufnahmen von Freek vorgespielt bekam. Und der hat einfach gehört, okay, der junge Kerl, der kann wohl schon Tenoren spielen, wusste aber nicht, was ich da für ein Instrument habe. Und dementsprechend bin ich mit meinem Pumpventil-Bariton ins Studio gegangen. Und der Ernst Mosch hat erstmal ganz große Augen gemacht. Er hat gesagt, mit dem Ding möchtest du hier spielen? Und habe ihm gesagt, ich habe kein anderes. Und also das ist so, in die erste Studioaufnahme, die ist auch in der Hinsicht, glaube ich, historisch für die Egerländer. Die erste Studioaufnahme zum 30-jährigen Jubiläum der Egerländer Musikanten, habe ich damals mit den Kollegen, die alle ihre großen Alexander-Baritöner gespielt haben, mit Dreventil habe ich mit meinem Perinet-Bariton gespielt. Ich glaube, das hört man bis heute nicht, wenn man genau reinhört, aber optisch war das schon lustig. Und auch diese zwei Solostücke, die ich da aufgenommen habe, sind mit diesem Bariton gespielt. Und für mich war es dann eigentlich nur eine Bestätigung meines Denkens über diese Dinge, dass Ernst Mosch das dann komplett egal war. Hauptsache, es hat geklungen.
Wie war das damals für dich von der Emotion zu wissen, ich gehe jetzt ins Studio zu Ernst Mosch, auch noch gleich Solostücke? War das seine Art, junge Musikanten zu testen?
Ja. Er hatte schon eine ganz klare Art, junge Musikanten zu testen. Und für mich war, glaube ich, schon damals, ich war ja der Erste einer neuen Generation, die danach dann ins Orchester kam. Er hat jahrelang vorher keinen jungen Musiker aufgenommen. Und er hat damals, glaube ich, mit dem Versuch, mich ins Orchester zu holen oder mich zu testen, schon auch so eine Idee gehabt, glaube ich, so eine Vision, dass in den Jahren danach weitere junge Musiker dazukommen werden. Und er wusste über meine Arbeit auch mit Freek, die wir gemeinsam hatten, wusste natürlich schon, dass ich in dieser jungen Szene damals auch viele gute Kontakte hatte. Und dementsprechend war das, glaube ich, schon damals, es war ein harter Test, gleich Solo-Stücke spielen zu dürfen, aber auch ein ganz konkreter. Ja, also man kann das ein bisschen weniger konkret machen und einfach sagen, jetzt lasse ich den mal ein bisschen mitspielen und dann schaue ich schon. Ne? Das war schon natürlich ganz klar, entweder schafft er das oder schafft es nicht.
Hinein ins kalte Wasser.
Ins kalte Wasser und schon, glaube ich, auch mit der Idee, sonst hätte er mir die Solostücke gar nicht zugetraut, schon mit der Idee, dass er daraus etwas Besonderes entstehen kann.
Und was ist daraus entstanden? Wie ging es nach dieser Studioproduktion dann für dich weiter bei ihm?
Also viele junge Musiker haben das sicherlich erlebt, so ähnliche Situationen. Und da kann man nicht nur den Bandleader überzeugen, sondern auch viele Kollegen im Orchester. Und das war bei mir damals auch ganz, ganz wichtig. Also in diesem Orchester sind ja nicht nur berühmte, war nicht nur der Ernst Moscher die große Respektsperson, sondern auch viele, viele andere Musiker, die für mich auch als junger Musiker Vorbilder waren und die habe ich dann damals auch überzeugen können mit meinem Auftritt beim ersten Mal im Studio und in der anschließenden Tournee vor allem. Also die Studioproduktion wurde ja in Vorbereitung zur 30-Jahre-Tournee gemacht und bei der Tournee mit 30 Konzerten danach, ich glaube, da war dann nochmal der nächste klare Test von Ernst Mosch, zu sehen, ja, wie hält sich der Junge jetzt 30 Konzerte lang, wie integriert er sich ins Orchester und so weiter. Und das war natürlich dann auch für mich ganz, ganz spannend, in dieses Orchester mit den vielen, vielen bekannten Musikanten dann so viele Tage unterwegs zu sein, die kennenzulernen beim Musizieren, aber natürlich auch im Bus und danach, wenn man im Hotel zusammen saß. Und da war ich, nach der Tournee war ich, glaube ich, ein richtiger Egerländer. Also man sagt ja, bei uns gibt es so einen Spruch, einmal Egerländer, immer Egerländer. Und nach dieser Tournee war ich, glaube ich, dann mittendrin.
Wie lange haben damals Tourneeblöcke bei Ernst Mosch gedauert? Das waren, glaube ich, immer schon größere Einheiten.
Ja, 3x10 Konzerte haben wir immer gemacht. Ich glaube, schon ein paar Jahre davor hat er so begonnen zu arbeiten. Aber 1986 war ja Ernst Mosch schon ja, knapp ein bisschen was über 60. Und da hat er begonnen, die Einheiten so zu machen. Und in den Jahren danach immer 10 Tage am Stück, da hat er wieder eine Pause gemacht, dann wieder 10 Tage am Stück. Und das war für mich persönlich natürlich auch sehr günstig, weil ich ja im Jahr, nachdem ich bei Ernst Mosch direkt ins Orchester kam, auch konkret dann bei Erwin Lehn im Südfunk-Tanzorchester mit einer Anstellung begonnen habe. Und ich musste ja natürlich immer frei bekommen für die Egerländer-Tourneen von Erwin Lehn. Und da wiederum, ja, da beißt sich quasi die Katze wieder in den Schwanz, war wieder das gute Verhältnis von Erwin Lehn und Ernst Mosch natürlich sehr, sehr wichtig, dass Ernst Mosch ja auch von Erwin Lehn mal Kollege war und Angestellter. Und das hat mir dann zum 50-Jahre-Jubiläum haben wir einen wunderschönen Film gedreht, auch mit dem Interview mit Erwin Lehn. Und da hat er mir das damals auch nochmal bestätigt, dass er das gesehen hat, dass ich sowohl bei ihm im Orchester als auch bei den Egeländern einfach eine schöne Zeit und eine schöne Karriere vielleicht vor mir habe. Und deswegen wollte er mir da auch nie Steine in den Weg legen.
Hat sich Mosch für die Karriere eines so jungen Musikers ein bisschen interessiert? Hat er dich mal gefragt, bist du jetzt bei Lehn? Hat er es mitgekriegt? Hat er es kommentiert?
Es verging eigentlich keine TV-Produktion oder keine CD-Produktion oder auf Tourneen, dass er mich nicht auch nach Südfunk Tanzorchester oder später SWR Big Band gefragt hat. Ernst Mosch war immer im Herzen ein Swing-Posaunist geblieben. Ein Jatzer geblieben. Das war bis zum Schluss, hat er immer. Vielleicht hat er sogar auch bereut, dass er 1966 seine Posaune tatsächlich, wie er immer sagt, an den Nagel gehängt hat. Ja, weil er war natürlich auch ein leidenschaftlicher Bläser, so wie ich auch. Und so hat er mich immer danach gefragt. Und natürlich musste ich ihm immer wieder CDs vorspielen und natürlich wollte er auch hören, wie ich spiele und diese Dinge. Es hat ihn schon sehr interessiert.
Hast du ihn mal live noch als Posaunist oder als Tenorhornspieler? Bei den Egerländern hat er ja nie Tenorhorn gespielt,
nein,
oder in deiner Zeit?
Ich habe ihn live nie musizieren gehört. Natürlich immer singen und was bei Ernst Mosch immer wichtig war, er hat ja eben in den Proben immer gesungen. Er konnte ja jede musikalische Phrase, ob Flügelhörner, Hölzer, Posaunen oder Tenorhörner, vorsingen. Und dementsprechend konnte man sich das sehr gut vorstellen, wie er das auch gespielt hätte. Aber Aufnahmen kenne ich natürlich von ihm.
War bei dir in deiner Musikkarriere der Gesang mal irgendwann auch eine Option?
Ja, in meiner Musikkarriere gab es schon einige Optionen. Also,
aber die Unisonos oder sowas bei dir gab es nicht. Also Ernst Mosch hat ja mal mit den Unisonos gesanglich gearbeitet. Da war ja Fred Bertelmann mit dabei. Ja. Du hast ja, glaube ich, auch mit Tanzmusik im Vor-Big-Band-Zeitalter mit Erwin Lehn. Gab es da den Sänger Ernst Hutter?
Den Chorsänger, ja.
Okay.
Den Chorsänger gab es schon. Wie bei jeder Tanzband natürlich, ja, gibt es Chorgesang. Und ich habe in einigen interessanten Bands gespielt, vor dem Studium schon und auch teilweise noch während des Studiums. Und singen war für mich schon immer auch eine Option, weil ich gerne singe, weil ich zumindest meine Hochschullehrerin hat mir das mal attestiert. Die hat gemeint, Kapellmeisterstudium oder Gesangsstudium könnte auch eine Alternative sein. Gerade damals, wo ich diesen schweren Autounfall hatte, also da hatte ich ja 2-3 Jahre große Probleme mit meinen Lippen und da war noch nicht ganz klar, wie das mit dem Gebläse weitergehen wird. Da hatte ich eine Klavierlehrerin und in der musikalischen Ausbildung einfach auch eine Gesangslehrerin, die hatten dann immer wieder gesagt, Ernst, überleg dir das. Ich glaube, du hast auch noch andere Optionen. Da habe ich dann mehr Klavier geübt. Aber du weißt ja, was ich immer wieder sage. Ich möchte so gerne aus warmer Luft Emotionen erzeugen. Und das war halt dann doch immer für mich das Wichtigste. Deswegen habe ich alles dran gesetzt, wieder als Bläser meine Karriere fortzusetzen.
Und deshalb hast du auch mit so viel Herzblut die Karriere der Egerländer Musikanten nach dem Tod von Ernst Mosch mit weiter initiiert, fortgesetzt. Wir spielen seit über 20 Jahren jetzt unter deiner Leitung. Lass uns noch mal ganz zurückgehen in die Zeit, als du angefangen hattest. Wie kam es dann dazu, dass einige der Jungs, die jetzt noch dabei sind, zu den Egerländern gekommen sind?
Wir haben vorhin schon erfahren, 1985, 86 hat der Ernst Mosch begonnen, für sich, glaube ich, auch zu erkennen, dass er jetzt, wenn er eine Zukunft für die Egerländer haben möchte, eine jüngere Generation suchen muss. Und das hat er mit mir begonnen. Und Freek war ja damals auch noch einer von den Jüngeren, allerdings schon gut 10 Jahre älter wie ich. Und er hatte auch einen guten Kontakt in die jüngere Szene und ich natürlich speziell. Und so sind dann nach und nach, in den Jahren danach, einige dieser Kollegen ins Orchester gekommen, wie Franz Tröster, Helmut Kastner, Hans Kastner, Ossi Windrich, Holger Müller und alle, Tommy Backhaus, Peter Jena, alle, die jetzt heute bei uns jetzt wieder die sogenannten alten Hasen sind, die sind damals als jüngere Musiker zu den Egerländern gekommen, bis zur Abschiedstournee von Ernst Mosch.
Wir werden uns in einem Extra-Podcast auch noch ein bisschen über Egerländer und Obergreiner unterhalten, dann natürlich zusammen mit dem Sascha Ausenig, denn wir gehen auf eine super schöne Tournee, auf die ich mich sehr freue. Das ultimative Gipfeltreffen Egerländer und Obergreiner erstmals gemeinsam auf Tour. Ich freue mich heute schon auf den ersten Termin am 11. April in meiner Heimatstadt Friedrichshafen.
Ja.
Das wird wunderschön, nicht weit weg von deiner Heimat hier im Allgäu. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, lieber Ernst. Ich freue mich auf alles Weitere, was uns so in der Zukunft dann noch begegnet. Und wie gesagt, ein bisschen was über die Oberkrainer und Egerländer. Das werden wir in einem kleinen Extragespräch noch erfahren. Vielen Dank dir.
Ganz gerne gemacht, Edi. Viel Spaß gehabt.